Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Mit dem Wochenspruch aus Psalm 33 darf ich euch alle zum Kirchspielgottesdienst hier in Medenbach am 10. Sonntag nach Trinitatis ganz herzlich begrüßen. Besonderer Gruß geht an unseren Präses, Dr. Wolfgang Werner. Schön, dass Sie da sind, dass Sie den Dienst heute hier übernehmen und mit uns Gottesdienst feiern. Folgendes habe ich abzukündigen. Am Montag um 19.15 Uhr trifft sich in Medenbach der Gebetskreis und um 20 Uhr trifft sich in Medenbach der Kirchenchor. Am Dienstag um 16.30 Uhr ist Konfirmandenunterricht im evangelischen Gemeindehaus in Schönbach. Am Donnerstag um 10 Uhr trifft sich hier im Gemeindehaus die CVJM-Krabbelgruppe. Um 19 Uhr ist in Medenbach CVJM-Tischtennis, ebenfalls 19 Uhr aber in Breitscheid CVJM-Hockey. Am Freitag um 9 Uhr, wie üblich, Bibelwalking, Treffpunkt Hof Gut Neustadt mit Pfarrer Horst-Martin Starnke. Und um 17.30 Uhr am Freitag ist die CVJM-Jungschar. Dann ganz herzliche Einladung zu den Gottesdiensten am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr in Breitscheid und um 11 Uhr in Medenbach, die Prädikant Thomas Gretz mit uns feiern wird. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag war für die eigene Gemeinde erbeten und betrug 85 Euro. Ganz herzlichen Dank für alle Spenden und Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Die heutige Kollekte erbitten wir für die Jugendwerkstatt Gießen. Die Kollektenmittel sollen als Zuschuss für die Anschaffung einer Maschine verwendet werden, die in der Tischlerausbildung in der Jugendwerkstatt Gießen eingesetzt werden soll. Der Einsatz dieser Maschine ist in holzbearbeitenden Betrieben Standard. Die Anschaffung erfolgt, um die Auszubildenden besser an die Anforderungen der Arbeitswelt vorbereiten zu können. Dann noch ein Hinweis zur Betelsammlung. Vom 1. bis 6. September findet die Betelsammlung statt. Die Kleidersäcke können in dieser Zeit jeweils von 16 bis 18 Uhr abgegeben werden. In Breitscheid bitte im evangelischen Gemeindehaus und in Medenbach bei Käthe Nikodemus. Kleidersäcke können am Ausgang hier mitgenommen werden. Soweit meine Abkündigung. Wir singen jetzt das Lied 288, die Strophen 1 bis 5.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Einen fröhlichen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich grüße Sie alle und freue mich, dass wir heute Morgen wieder miteinander Gottesdienst feiern können. Es ist ein kleines bisschen ein besonderer Gottesdienst. Dieser 10. Sonntag nach dem Trinitatisfest wird seit vielen Jahren in unserer Landeskirche als Israel-Sonntag begangen. Israel-Sonntag, das heißt, in diesem Gottesdienst wird die bleibende Verbindung, die wir auch als christliche Gemeinde mit Israel, mit dem Judentum haben, thematisiert. Auch Jesus hat immer wieder die Verbindung zwischen dem Alten Testament und seinem Evangelium hervorgehoben. Wir haben einiges gemeinsam. So zum Beispiel viele Gebote. Und um die Gebote soll es heute im Gottesdienst gehen. Und darum, was bedeutet das eigentlich für uns? Worauf kommt es da bei uns im Leben an? Lassen Sie uns aber nun im Wechsel Worte aus Psalm 139 miteinander sprechen. Die Nummer 754 in Ihren Gesangbüchern. 754. Ich würde beginnen und Sie übernehmen dann bitte die nach rechts ausgerückten Verse. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die auch werden sollten und von denen keiner da war. Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Und so kommt und lasst uns unseren Herrn anbeten. Wir haben gesündigt, wir haben Unrecht getan, wir sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Du aber, Herr, bist gerecht. Wir müssen uns schämen, dass wir uns an dir versündigt haben. Herr, erbarme dich. Bei dir aber, Herr, unser Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Lob singet dem Herrn, erhebet seinen Namen. Lob singet dem Herrn, erhebet seinen Namen. Der Herr sei mit euch. Wir hören die Lesung.
Die Lesung für heute ist aus Römer 11, die Verse 25 bis 32. Ich möchte euch, liebe Geschwister, über das Geheimnis der Absichten Gottes mit Israel nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit aus der gegenwärtigen Verhärtung Israels falsche Schlüsse zieht. Es stimmt, dass ein Teil von Israel sich verhärtet hat, aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wird ganz Israel gerettet werden. Es heißt ja in der Schrift, aus Zion wird der Retter kommen, der die Nachkommen Jakobs von all ihrer Gottlosigkeit befreien wird. Denn das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen werde, sagt der Herr. Ich werde ihnen die Last ihrer Sünden abnehmen, ihre Einstellung zum Evangelium macht sie zu Feinden Gottes, und das kommt euch zugute. Andererseits folgt aus der Wahl, die Gott getroffen hat, dass sie von ihm geliebt sind. Er hat ja ihre Stammväter erwählt, und wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemanden beruft, macht er das nicht rückgängig. In der Vergangenheit wart ihr es, die Gott nicht gehorcht hattet. Und durch den Ungehorsam Israels ist es dazu gekommen, dass ihr jetzt sein Erbarmen erfahren habt. Umgekehrt sind sie es, die gegenwärtig Gott ungehorsam sind. Und dass ihr dadurch sein Erbarmen kennengelernt habt, soll dazu führen, dass schließlich auch sie sein Erbarmen erfahren. So hat Gott alle ohne Ausnahme zu Gefangenen ihres Ungehorsams werden lassen, weil er allen sein Erbarmen erweisen will. Hier endet die Lesung. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Wir wollen gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen Lied 295, Wohl denen, die da wandeln.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob Sie gerne diese Ranglistensendungen im Fernsehen sich auch anschauen. Also ich meine diese Shows, wo die 10 oder 50 oder 100 größten, dümmsten, dicksten, was weiß ich, erfolgreichsten, lächerlichsten Menschen, Hits, Sendungen, Wundertüten, Schaumschlägern ermittelt werden. Diese Sendungen sind, so wie ich das sehe, nach wie vor beliebt. Viele Sender haben sowas im Programm. Für mich ist das ja nach wie vor immer noch, ehrlich gesagt. ein Rätsel. Warum Menschen, die sich im echten Leben völlig normal verhalten, warum die sich dafür interessieren sollten, welches, was weiß ich, der nervigste Werbespot im Jahre 2024 war oder der größte Aufreger, die schrägste Karriere, keine Ahnung. Aber egal, was auch immer dahinter steckt, eins ist sicher. Wir alle haben offensichtlich drinnen in uns das Bedürfnis, dass wir die Welt um uns herum, die ja immer komplizierter wird, dass wir die in übersichtliche Listen oder Rangfolgen einteilen wollen. Hatte eigentlich vor, Ihnen ein Buch mitzubringen, das heißt Das Beste von allem. Ein kleines Büchlein hätte in meine Tasche gepasst, habe ich zu Hause liegen lassen. Untertitel Buch der Listen. Ich hätte es jetzt hier rumgeben können, da hätten Sie da drin schmökern können, während ich hier vorne rede. Das wäre auch gegangen. Ein buntes Sammelsurium in diesem Buch. Die schönsten Filmküsse. Die bekanntesten Linkshänder unter den Tennisspielern. Die Mitgliedstaaten der Arabischen Liga. Wer kann sie aufsagen? Kinderbücher, die man unbedingt gelesen haben muss. Und so weiter und so weiter. Aber raten Sie mal, was ist wohl in diesem Buch, schade, ich hätte es Ihnen jetzt gar nicht gesagt, was ist wohl in diesem Buch, was steht ganz vorne? Was ist die erste Liste, die in diesem Buch auftaucht? Ich glaube, Sie können es erraten, nach dem, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Die Mutter aller Listen sozusagen, man kann tatsächlich drauf kommen, es sind die 10 Gebote. Vielleicht ist dieses Buch der Listen doch gar nicht so albern. Auf jeden Fall, es ist unterhaltsam, da will ich gar nicht dran rummeckern. Und ich vermute, so ein kleines bisschen hinter dieser ganzen Listenwut steckt auch das Bedürfnis, Ordnung zu haben. Auf irgendeine Art und Weise muss ja jeder von uns Wichtiges von Unwichtigem trennen. Immer wieder. Aber was ist eigentlich das Wichtigste bei uns im Leben? Kann man das überhaupt so pauschal sagen? Gibt es nicht immer mehrere Dinge, die wichtig sind? Aber wenn man sich jetzt festlegen muss, was ist wohl das Allerwichtigste? Was wäre es denn dann? Ich habe kürzlich in einer Zeitschrift eine Umfrage dazu gelesen. Und was denken Sie, was ist im Jahre, wahrscheinlich war es noch 24, für die Mehrheit der Deutschen das Wichtigste im Leben? Da muss man schon mal einen Moment nachdenken. Nein, das Wichtigste sind nicht die Kinder, nicht die Familie, nicht der sichere Arbeitsplatz, nicht die saubere Umwelt oder der Weltfrieden. Das ist es alles nicht. Es ist für die meisten Leute die eigene Gesundheit. Bin nicht ganz sicher, ob ich mich darüber freuen soll. Aber gut, richtig überraschend ist es eigentlich auch wieder nicht. Gesundheit spielt eben in unser aller Leben eine wichtige Rolle. Das lässt sich einfach nicht wegdiskutieren. An zweiter Stelle der wichtigsten Dinge stehen die Freunde und die eigenen Kinder und die Familie steht erst an dritter Stelle. Hat mich etwas verblüfft, aber gut. Gehen wir weiter in der Liste. An vierter Stelle kommt die Natur, dann kommt die Freizeit, dann kommt erst die Arbeit, danach die Arbeit, danach kommt Einkaufen und Geld haben. Haben Sie jetzt was vermisst? Allmählich frage ich mich doch, wie wichtig ist unsere Beziehung zu Gott? Wann taucht sie auf? Wann taucht der Glaube auf? Und wissen Sie was? Jetzt an achter Stelle der wichtigen Dinge taucht Gott auf. Jetzt kann man denken, ja, achte Stelle, so schlecht ist das ja eigentlich nicht. Immerhin noch unter den besten 10. Aber Geld, Arbeit, Freizeit, was weiß ich noch alles, wichtiger als unsere Beziehung zu Gott? Atmen wir alle mal tief durch und lassen wir das so stehen. Ich könnte mir denken, liebe Gemeinde, wenn man vielleicht vor 2000 Jahren im Heiligen Land in Israel so eine Umfrage gemacht hätte, ich glaube doch ein anderes Ergebnis wäre damals herausgekommen. Die Beziehung zu Gott war für die allermeisten Menschen damals ungeheuer wichtig. Das wäre gar keine Frage gewesen. Und eine gute Beziehung zu Gott, die könnte man, da wäre man sich damals auch ziemlich sicher gewesen, eine gute Beziehung zu Gott die könnte man dann haben, wann, wenn man Gottes Gebote einhält, wenn man Gott nicht irgendwie reizt, wenn man die Gebote gewissenhaft einhält. Und irgendjemand hat mal nachgezählt, im Alten Testament sollen es nicht weniger als 613 Gebote sein, die dort aufgeschrieben sind. 613, ich glaube, da kann man leicht die Übersicht verlieren. Und davon sind natürlich alle irgendwie mehr oder weniger wichtig. Aber am allerwichtigsten sind natürlich die bekannten 10 Gebote, die Gebote, die Mose selbst am Berge Sinai von Gott persönlich empfangen hat, die bis heute jeder Konfirmand, jede Konfirmandin auswendig lernen muss. Da hat man also schon mal aus der Fülle der 613 Gebote 10 hervorgehoben. Aber schon damals haben sich die Menschen gefragt, welches ist denn nun von allen Geboten die richtige, die wirkliche, die absolute Nummer 1? Welches von allen wichtigen Geboten ist am allerwichtigsten? Oder anders formuliert, worauf kommt es in unserem Leben wirklich an? Die Frage ist gar nicht so absurd, sie liegt nahe, sie ist praktisch zeitlos interessant. Dann ist es auch gar nicht erstaunlich, dass auch Jesus genau das, was ist eigentlich das allerwichtigste Gebot, dass er das auch gefragt wurde. Ich lese jetzt einen Abschnitt auf dem Markus-Evangelium, Kapitel 12. Hören wir also, was Jesus geantwortet hat auf die Frage nach dem allerwichtigsten Gebot. Da trat zu Jesus einer von den Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, so fragte er ihn, welches ist denn das höchste Gebot von allen? Jesus antwortete ihm, das höchste Gebot ist das. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, und von allen deinen Kräften. Und das andere ist dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Meister, du hast wahrhaftig recht geredet. Es ist nur einer und es ist kein anderer außer ihn. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen Kräften, und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und als Jesus sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reiche Gottes. Und niemand wagte es mehr, ihn zu fragen. Herr, segne du unser Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Ja. Liebe Schwestern und Brüder, die 10 Gebote haben immer noch einen sehr hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Und fast jeder, auch wenn er mit Kirche und Religion sonst nicht allzu viel am Hut hat, 10 Gebote kennt er doch irgendwie. Also zumindest so als Schlagwort, als Begriff. Inhaltlich tun sich aber doch viele ein bisschen schwer damit. Ich meine, wer kann die 10 Gebote noch auswendig aufsagen? Ich schweife jetzt mal ein bisschen ab. Auch zu den 10 Geboten gibt es natürlich Umfragen. Hat mich interessiert. Gebote wie, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen. Dass die zu den 10 Geboten gehören, das wissen noch die allermeisten. Oder glauben es zu wissen. Schwieriger ist es, zu entscheiden, was vielleicht nicht dazu gehört. Manchmal schleichen sich in unser Bewusstsein so Behauptungen oder Meinungen ein, und man denkt, boah, ist das doch ein Gebot. Vielleicht alles auch Dinge, die gut sind und die wichtig sind, aber mit den 10 Geboten haben sie nichts zu tun. Die Hälfte der Ostdeutschen ist der Meinung, der Satz, du sollst tolerant sein gegenüber anderen Religionen, gehört zu den 10 Geboten, was natürlich nicht der Fall ist. Im Westen Deutschland glaubt das zwar nur eine Minderheit, aber die ist nicht ganz klein. Ungekrönter König unter den falschen Freunden ist, wie könnte es anders sein, unser Ausspruch von Jesus, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, gehört nicht zu den 10 Geboten. Aber eine überwältigende Mehrheit von 89% der Menschen ordnet dieses Zitat den 10 Geboten zu. Falsch. Aber es zeigt, wie wichtig und wie unglaublich bekannt genau dieses Gebot doch ist. Kommen wir zurück zum Predigtext. Jesus hat eben noch ein Streitgespräch geführt und die Art, wie er das gemacht hat, wir haben es gehört, die hat einen von den Schriftgelehrten, die hat ihn imponiert. Er war beeindruckt. Und da hat er sich wohl gedacht, der Mann, dieser Jesus, der hat es einfach drauf. Der findet genau das richtige Wort im richtigen Augenblick. Und wenn ich den frage, welches Gebot steht ganz oben, was muss ich immer und überall unbedingt beachten, dann kriege ich bestimmt eine gute Antwort. Und er fragt den Jesus und der Jesus fackelt nicht lange und holt ein Gebot hervor, das Gott irgendwann einmal vor Urzeiten seinem Volk ins Stammbuch geschrieben hatte. Das sogenannte Doppelgebot der Liebe. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit allen deinen Kräften. Und das andere ist dieses. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und damit zieht Jesus eine ganz klare Linie. Er sagt, da geht's lang. So stellt sich Gott unser Leben und unser Zusammenleben in einer Gemeinschaft vor. Das ist jederzeit und in allen Fällen vordringlich. Schauen wir uns dieses Doppelgebot, dieses berühmte Doppelgebot mal ein bisschen näher an. Also im ersten Teil heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzer Seele und so weiter. Du sollst. Das ist mir schon mal aufgefallen als erstes. Du sollst, sagt Jesus. Kann man so etwas wie Liebe eigentlich anordnen? Das sollst du jetzt. Du sollst lieben. Geht das überhaupt? Mit Liebe ist hier selbstverständlich nicht die erotische Liebe gemeint. Es ist auch nicht die Liebe gemeint, wie wir sie vielleicht unseren Kindern entgegenbringen. Es geht auch überhaupt nicht um ein Gefühl, sondern es geht dabei um eine Haltung, die wir einnehmen, nämlich dem anderen das Gegenüber im Blick zu behalten. Es ist die Entschlossenheit, das Gute, den Vorteil, die ich sage Erbauung des anderen zu achten. Rücksicht auf einen anderen zu nehmen, sich darum zu sorgen, dass es dem auch gut geht. Und genauso meint das Jesus. Und er weiß, lieben, das klappt nicht einfach so. Man muss schon einen Grund dafür haben. Und genauso ist es auch mit unserer Liebe zu Gott. Wie kommen wir dazu, Gott zu lieben? Was gibt uns den Impuls? Nun, ich meine, wenn wir Gott lieben, also uns auf Gott hin ausrichten, dann ist das so etwas wie ein Echo. Es ist eine Antwort darauf, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Es ist eine Antwort auf die umfassende Liebe, die Gott uns, jedem Menschen, den er geschaffen hat, entgegenbringt. Gott hat uns zuerst geliebt, so heißt es im Neuen Testament. Gottes Liebe geht allem anderen voraus. Und wenn es dann heißt, wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit dem ganzen Gemüt und all unserer Kraft, dann heißt das, dass diese Liebe zu Gott für uns nicht irgendein Ding sein soll, unter vielen anderen. Wir denken am Sonntagmorgen mal dran und dann haben wir es für den Rest der Woche auch wieder vergessen. Nein, diese Liebe, die hier gemeint ist, sie will tatsächlich im Mittelpunkt unseres Lebens stehen. Und von diesem Zentrum her strahlt alles andere aus und gewinnt alles andere seinen Wert. In der Politik, in der Erziehung, im kirchlichen Leben, wo auch immer. Es gibt nichts, was wir da ausnehmen können. Alles soll aus dieser Liebe zu Gott heraus geschehen und von dort aus bewertet werden. Darauf kommt es an. Zweiter Teil des Gebots. Da heißt es dann, du sollst deinen Nächsten lieben. Und ich finde immer, ja, wir stimmen alle zu, richtig, gut und wichtig, förderlich für das Zusammenleben. Und doch, es ist leichter gesagt als getan. Man kann in der Liebe vieles verkehrt machen. Was für den einen hilfreich ist, liegt nicht immer so ganz klar auf der Hand. Oft haben wir unterschiedliche Einsichten. Das fängt schon damit an, wenn ich in der Fußgängerzone irgendwo einen armen Menschen in der Ecke sitzen sehe, einen Bettler. Was mache ich dem? Es hört auf mit hochpolitischen Fragen, wie ob und in welcher Weise wir als Land Entwicklungshilfe da und dort leisten sollen. Fachleute sagen, wenn du einem Bettler Geld gibst, es verlängert nur sein Elend. Und im schlimmsten Fall unterstützt du damit sogar kriminelle Strukturen. Wer täglich seinen Obolus bekommt, einfach so, der wird von sich aus nichts unternehmen, um seine Lage irgendwie zu verändern. Aber ich muss auch zugeben, ich fühle mich jedes Mal unbehaglich, wenn ich an einem bettelnden Menschen vorbeigehe und mache nichts und gebe nichts. Allen guten Argumenten zum Trotz. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, vielleicht ähnlich. Und noch eins. Manchmal, nach meiner Beobachtung, wird Nächstenliebe auch gut und gerne mit Selbst- oder Eigenliebe verwechselt. Ich habe mal eine Geschichte gelesen, die ging ungefähr so. Da steht ein Mann auf einer Brücke, obendrauf. Der Mann ist verzweifelt, ist deprimiert, er weiß nicht mehr weiter, er sieht keinen Ausweg und will sich von dieser Brücke runterstürzen, will seinem Leben ein Ende machen. Und da kommt ein Polizist hinzu, sieht, dass er da oben steht. Er begreift sofort, was da abgeht und schreit hoch. Warum soll denn ein junger Mensch wie du, warum will der sich das Leben nehmen? Und der Mann sagt, ich kann einfach nicht mehr. Ich sehe keinen Sinn bei mir im Leben. Ich habe einfach keine Hoffnung mehr. Und der Polizist redet eindringlich auf ihn ein. Er sagt, Mensch, wissen Sie eigentlich, wenn Sie jetzt in den Fluss runterspringen, dann muss ich Ihnen nachspringen, muss versuchen, Sie zu retten. Das Wasser ist eisig kalt. Ich habe mich gerade erst von der schweren Grippe erholt. Ich werde bestimmt ernstlich krank. Ich habe doch Frau und 3 kleine Kinder zu Hause. Möchten Sie das verantworten? Möchten Sie das auf Ihr Gewissen laden? Das werden Sie mir doch nicht antun. Bitte seien Sie vernünftig, gehen Sie nach Hause. Beten Sie vielleicht mal wieder, Gott wird Ihnen schon helfen. Oder schauen Sie, zu Hause sind Sie doch alleine. Da könnten Sie ja dann, wenn Sie unbedingt wollen, um meinetwegen. Also, liebe Schwestern und Brüder, diese Geschichte, die übertreibt natürlich. Aber es steckt im Kern doch etwas Wahres drin. So manche Liebestat ist in Wirklichkeit reine Selbstliebe. Und dient in erster Linie dazu, dass man die eigenen Wünsche, die eigenen Bedürfnisse, sich selbst irgendwie befriedigt. Man möchte vielleicht vor anderen oder auch einfach vor sich selbst gerne als besonders gut oder edel dastehen. Das sichert Aufmerksamkeit, das sichert auch Wertschätzung. Oder vielleicht sieht man für sich den einen oder anderen Vorteil, vielleicht auch den geldwerten Vorteil. Die Sache mit der Nächstenliebe scheint also gar nicht so einfach zu sein. Und die Herausforderung liegt wohl am ehesten darin, mit sich selbst ehrlich zu sein. Denn sonst sind alle Taten keine echte, haben mit echten, mit echter Nächstenliebe nichts zu tun. Liebe Gemeinde, wir haben uns mit der Liebe zu Gott und wir haben uns mit der Nächstenliebe beschäftigt. Das war es jetzt erstmal. Damit ist das berühmte Doppelgebot der Liebe, damit ist eigentlich doch alles gesagt. Und doch, ich behaupte mal, ein Punkt wäre noch zu machen, denn leicht übersieht man bei der Betrachtung dieses Doppelgebots, das heißt ja auch Doppelgebot, ein paar wichtige Worte in einem Halbsatz, die ich aber doch für wichtig halte. Ich halte sie für so wichtig, dass ich denke, man könnte aus dem Doppelgebot der Liebe gerne auch ein Dreifachgebot machen. Das heißt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wie dich selbst. Das heißt doch zunächst mal, wir sollen auch uns selbst bitteschön lieben. Sonst klappt das nämlich nicht mit der Nächstenliebe. Und wir sollen unseren Nächsten nicht weniger, aber auch nicht mehr lieben als uns selbst. Wir sollen auch unsere eigenen Bedürfnisse wahrnehmen. Nicht höher stellen als die des Nächsten, aber wir sollten uns selbst in aller Ruhe und Ehrlichkeit fragen, was brauche ich doch auch für mich selber? Es gibt genug Menschen, denen man das sagen muss. Jetzt denk doch bitte auch mal an dich selbst. Überlegt, was ihr euch selbst vielleicht auch Schönes und Gutes tun könnt, wenn es nicht auf Kosten des anderen geht. Denn euch selbst muss es doch auch gut gehen. Ich habe mal irgendwo einen Bericht über eigentlich ein ganz tolles Projekt gesehen. Ein Altersheim. Es wird zu Recht viel geklagt über die Zustände, wie sie in manchen Heimen herrschen. Vernachlässigung von alten Menschen, unwürdige Behandlung durch das Pflegepersonal, Heimleitungen, die nur auf ihren eigenen Profit gucken. Und da hat sich eine Gruppe von sehr idealistischen jungen Leuten zusammengetan und die haben einen Verein gegründet und der hat wiederum eine Art von Seniorenheim auf die Beine gestellt. Und da sollte alles ganz anders sein, da sollte alles besser laufen als in anderen Einrichtungen. Und die haben gesagt, wir wollen daraus keinerlei wirtschaftlichen Profit ziehen, darauf kommt es uns gar nicht an. Wir wollen nicht an den alten Leuten verdienen. Die sollen menschlich behandelt werden, die sollen liebevoll betreut werden. Und um all das zu erreichen, hat man sich gedacht, da ist es nur gut und gerecht, wir, die wir dieses Altenheim jetzt organisieren, ganz egal, wer jetzt der nominelle Leiter ist, wer im Büro sitzt, wer die Pflege übernimmt, wer die Hausmeistertätigkeiten übernimmt, was auch immer. Wir geben uns alle das gleiche Geld. Jeder kriegt das gleiche und es soll gerade mal so viel sein, dass wir damit auskommen, denn Profit wollen wir damit nicht machen. Nach einiger Zeit hat man festgestellt, das Projekt ist eigentlich gescheitert. Viele Mitarbeiter haben gemerkt, das funktioniert nicht. Sie waren unzufrieden mit ihrer kümmerlichen Entlohnung. Und es gab keinerlei Aufstiegschancen, weil alle waren ja gleich. Man konnte sich nicht irgendwie spezialisieren, höher qualifizieren. Das hat das Konzept nicht vorgesehen. Und diese Unzufriedenheit hat dazu geführt, man hat sich ausgenutzt gefühlt. Die eigene Arbeit wurde nur ungern gemacht und man hat diesen Frust wiederum an anderen ausgelassen. Vordringlich eben an den alten Leuten dort im Heim. Und damit hat man dann exakt die Situation geschaffen, um deretwillen eigentlich ursprünglich mal der Verein gegründet wurde, wo man das Projekt gestartet hatte. Das wollen wir alles nicht. Ich meine, wenn wir das auf den Punkt bringen, bestätigt das eine alte Erfahrung. Nur wer sich selbst auch etwas gönnt, kann anderen etwas gönnen. Liebe Gemeinde, der Schriftgelehrte hat in seinem Gespräch mit Jesus aufgeschlossen und verständig reagiert. Das war, wenn wir uns die Evangelien anschauen, nicht der Normalfall. Häufig hat Jesus sich mit den Schriftgelehrten gestritten. Aber dieser war offen und hat kapiert, was Jesus wollte. Und Jesus erkennt das an und er sagt, du bist nicht fern vom Reiche Gottes. Was heißt das? Jesus will damit nicht sagen, mein Lieber, du wirst bald sterben, sondern diese Worte und diese Botschaft, du bist nicht fern vom Reiche Gottes, weil du hast es verstanden, worauf es ankommt. Diese Worte, ich denke, die klingen über diese 2000 Jahre damals im Heiligen Land zu uns hier herüber, 2025 hier in Medenbach. Diese Worte sind es, die wir vielleicht heute mitnehmen sollen. Jesus sagt sinngemäß, mein Lieber, du hast es kapiert, du bist informiert, aber jetzt kommt es drauf an, jetzt mach was draus. Nicht nur die Liebe verstanden zu haben, die Liebe hochzuachten, sondern es auch zu tun. Begnüg dich nicht damit, dass du weißt, wie es geht, sondern setz es um. So gut und so unvollkommen und so lückenhaft und einfach menschlich, wie du drauf bist. So wie es eben geht. Aber setze es um, rede nicht nur davon, sondern handle. Und der Friede Gottes, welcher um so viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir wollen Gott loben mit dem nächsten Lied 316, die Strophen 1 bis 6. wollen gemeinsam Fürbitte halten und ich bitte Sie dazu aufzustehen und lade Sie ein, nach jeder einzelnen Bitte mit mir gemeinsam zu antworten: Im Frieden mach uns eins. Barmherziger Gott, wir bitten heute um dein Erbarmen mit uns. Vergib uns und unserem Volk, was wir deinem ersterwählten Volk Israel angetan haben. Schenke uns einen neuen Anfang. Wir rufen gemeinsam: Im Frieden mach uns eins. Gnädiger Gott, wir bitten um Erkenntnis der Wahrheit für unser Volk. Gib uns Kraft zur Erinnerung und öffne unsere Augen für die Opfer des Hauses heute. Hilf uns, Feindschaften zu überwinden. Wir rufen: Im Frieden mach uns eins. Allmächtiger Gott, wir bitten um deine Hilfe für das Volk Israel und seine arabischen Nachbarn. Zeige ihnen Wege zu mehr Gerechtigkeit und zum Frieden. Wir rufen: Im Frieden mach uns eins. Heiliger Gott, wir bitten um deinen Geist der Liebe für Juden, für Christen und für Moslems. Führe uns den Weg des gemeinsamen Vertrauens in deine Verheißungen und dein Gesetz. Wir rufen: Im Frieden mach uns eins. Und in der Stille wollen wir jetzt ein jeder vor dich bringen, was ihm oder ihr besonders am Herzen liegt. Und gemeinsam beten wir weiter: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lassen Sie uns nur noch gemeinsam singen Lied 452. Gib uns Frieden jeden Tag. Ja, Gott hat uns in der Hand und ich glaube, wir dürfen fest darauf vertrauen, dass er uns eben nicht allein lässt. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen wunderschönen Sonntag, einen gesegneten Sonntag. Das Wetter soll deutlich besser werden, als es gestern gewesen ist. Freuen Sie sich drauf, freuen Sie sich auf die kommende Woche. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit. Gehen wir hin unter dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen.